Thema haben wir aufgegriffen, wir zwei. Die Quelle dafür ist, der ERF bringt regelmäßig eine Zeitschrift raus, diese Antenne. Und die in dieser Zeitschrift ist in diesem Monat das Thema mehr Kreativität wagen. Und dieses Haus, diese Sendeanstalt in Wetzlar ist ja ganz neu gebaut worden und ist eine hochmoderne Medienhaus geworden, die auch sich mittlerweile für andere Gruppierungen öffnet. Sehr beeindruckend, was sie da geschaffen haben. Und die behandeln immer wieder auch regelmäßig bestimmte Themen und machen darüber dann Reportagen und Sendungen. Der Direktor dieses Hauses ist zurzeit Dr. Jörg Dechert und hat zu diesem Thema Kreativität ein Vorwort geschrieben. Und das möchte ich gerne verlesen, weil das sehr kompakt ist und einen Hintergrund gibt, was denn Kreativität überhaupt bedeutet. Denn wir alle sind in irgendeiner Form kreativ. Das heißt, wir haben die Kraft in uns, schöpferisch tätig zu sein. Und das ist eine Kraft, eine Urkraft unseres Schöpfers, die nicht aus dem Menschen selbst kommt, sondern ihre Quelle wirklich bei Gott hat. Und dieses Vorwort möchte ich verlesen als Einstieg zu diesem Thema. Und dabei haben wir dann auch festgestellt bei der Vorbereitung, Kreativität, Schöpferkraft, die Gott seinen Geschöpfen mitgegeben hat, ist so ein Riesenthema, dass wir da nur, ich sag mal so, Anrisse machen können heute. Und wir sollten vielleicht, ist das nicht zufällig, dass wir gerade jetzt diese Kreativabende beginnen, mit unserem Glauben, mit dem Erleben, was wir in unserem Glauben erleben, mit unserem Schöpfer, mit unseren Geschwistern, dass wir das in sehr unterschiedlichen Formen auch wirklich ausdrücken, sodass wir andere damit auch mitnehmen können. Eine besondere Stärke dieser Kreativität, dieser Schöpferkraft ist die Kunst. Es gibt geniale Kunstwerke, Bilder, Musik, Gesänge, Literatur, Bücher, Bauwerke, wo man merkt, da haben Leute etwas geschaffen, das hat es so vorher noch nicht gegeben. Wo haben die diese Ideen her und woher kommt diese Kraft, diese schöpferische Kraft, diese Kreativität? Es gibt ja weltberühmte Maler und Autoren und viele Künstler, die das zeigen. Und wir merken eigentlich an ganz vielen Stellen, Tilly hat ein gutes Beispiel gebracht mit dem Bild, sieht derjenige dieses Bild, kann der zunächst mal nichts mit anfangen. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt und mit dem, der dieses Bild geschaffen hat, merkt man, was in ihm steckt, was er so dargestellt und auch gemalt hat. Und wenn das erklärt wird, dann ist das beeindruckend. Über diese Darstellung findet man ein ganzes Stück mehr über das Innenleben desjenigen, der das geschaffen hat. Und damit kommt man sich näher. Und das ist gut so, dass wir Menschen näher zusammenrücken und mehr voneinander wissen und gemeinsam uns auf diese Quelle beziehen, wo wir alle diese Kraft herbekommen haben von dem lebendigen Gott. Ein Beispiel von mir selber, ich habe vor ganz vielen Jahren mal einen Israel-Besuch gemacht, da waren wir in einer Synagoge, in einer großen Synagoge, und da waren oben in dieser Kuppel 12 Fenster drin, riesige Fenster aus buntem Glas von dem berühmten Maler Chagall waren diese Fenster gefertigt worden. Riesig diese Fenster, 12 Stück. Die sahen ein bisschen wild aus, ein bisschen bunt und naja, und wir haben dann da gesessen, haben uns diese Fenster angeguckt und haben dann erstmal vieles nicht zuordnen können. Und dann war die Reiseleiterin, hat sich hingesetzt und hat das erklärt, was diese Bilder bedeuten, oben in dieser Kuppel, in diesen Fenstern von Chagall. Und hat gesagt, jedes Bild und jedes Kunstwerk, jedes Fenster mit den verschiedenen Lichtern ist eine Charakterdarstellung des Stammvaters, eines der 12 Stammväter vom Volk Israel. Und hat dann erklärt über Ruben, Juda, Benjamin und so weiter, die Charakterzüge dieser Stammesväter hat dieser Maler in diesen Bildern dargestellt. Das war so beeindruckend. Und dann sieht man, was dieser Maler, was der für eine Sicht hat über diese Menschen, und damit kriegt man eine Verbindung und man kriegt ein bisschen mehr Eindruck über diese urgewaltige Schöpferkraft unseres eigenen Schöpfers, des lebendigen Gottes. Ein Riesenthema. Wir werden uns immer wieder, es ist spannend, immer wieder damit beschäftigen, und wir sollten vielleicht noch mehr Freiräume schaffen, dass jeder in seiner Art, wie er seinen Glauben lebt, erlebt und so, dass er die Möglichkeit bekommt, das auch kreativ in irgendeiner Form darzustellen. Durch Worte, durch Bilder, durch Reden, durch Kunstwerke, wie auch immer. Dr. Dechert schreibt über dieses Thema: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ganz am Anfang der Bibel gibt Gott dem Menschen einen Abglanz seiner Persönlichkeit mit, einen eigenen Willen, die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, die Fähigkeit zu träumen von dem, was noch nicht ist, die Kreativität, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Gleich im darauffolgenden Satz leitet Gott daraus einen Auftrag ab. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Tiere. Und untertan machen, herrschen, das können wir Menschen, scheinbar mühelos, über die Natur, über die Tiere und auch übereinander. Die Geschichte der Menschheit ist voll davon und so manche Kirche, Gemeinde oder Familie auch. Aber da ist eben neben dem freien Willen und der Freiheit zur Entscheidung noch dieser andere Teil von Gottes Ebenbildlichkeit, seine Fähigkeit zu träumen, seine Kreativität. Gott sei Dank gab es in der Geschichte neben Herrschern und Eroberern immer auch Dichter und Künstler, die Poetinnen und Musikerinnen. Ich würde mir wünschen, dass wir in unseren Kirchen, Gemeinden und Familien genauso oft nach Kreativität streben wie nach Macht. Eine Kreativität, die den Schöpfergeist Gottes widerspiegelt, die es riskiert, auch mal Fehler zu machen. Eine Kreativität, die sich immer wieder neu dieser Welt zuwendet und ihren Menschen, die Gott doch so sehr liebt. Das ist ein guter Einstieg. Wenn man dieses Thema Kreativität aufgreift und behandelt, ist es gut, sich an die Quelle zu begeben. An die erste Seite der Bibel, der lebendige Gott, unser Gott, unser dreieinige Gott, hat Himmel und Erde geschaffen und uns Menschen gebaut. Als er diese Erde geschaffen hat für den Menschen mit allen Pflanzen und Tieren, hat er am Ende einen Teil dieser Erde genommen und hat den Menschen geformt aus seinem Wesen heraus, aus seiner Kreativität heraus hat Gott einen Menschen geschaffen und hat diesen Menschen genommen und hat diesen Menschen Leben gegeben. Und das beinhaltet, dass letztendlich da bis heute die Quelle unseres Lebens bei dem Schöpfergott liegt und nicht nur in uns selber oder zufällig aus dem Universum auf die Erde gefallen. Neben diesem Leben, was Gott dem Menschen gegeben hat, hat er noch eines mit dem Menschen gemacht, was er mit keinem Tier und keiner Pflanze gemacht hat. Er hat den Menschen genommen und hat seinen Odem in die Nase des Menschen geblasen. Atem Gottes. Mit diesem Bild, mit dieser bildhaften Beschreibung, schickt Gott ein Stück seines Geistes, seiner schöpferischen Kraft, gibt er in den Menschen hinein und befähigt den Menschen, mit dieser schöpferischen Kraft diese Erde zu entwickeln, zu bebauen und alles Mögliche aus dieser Kraft heraus zu erschaffen. Dinge zu erschaffen, die es vorher so in der Form noch gar nicht gab. Die größte schöpferische Kraft, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, ist, dass er den Menschen so gebildet hat als Mann und Frau, dass der Mensch als Mann und Frau die Schöpferkraft hat, Menschen zu bauen. Kinder zu zeugen und Leben zu schaffen, aus ihrer Schöpferquelle heraus selber. Das wird heute bei diesen Themen Ehe und so weiter und Kinder und alles, was dabei eine Rolle spielt, überhaupt so nicht mehr gesehen. Das ist die größte Kraft, die Gott diesem Menschen gegeben hat. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes, er ist Gott ähnlich. Der Mensch ist kreativ, der Mensch kann aus seiner Fantasie, aus seinen Gedanken heraus, kann er etwas entwickeln, etwas Beeindruckendes und damit, ja, die Bibel spricht an ganz vielen Stellen mit dem, was er dann aus dieser Kraft heraus entwickelt, dem anderen ein Zeugnis sein. Und ihm sagen, mit dieser Kreativität und mit dieser schöpferischen Kraft, mit dem, was ich was ich geschaffen habe, dem anderen sagen, schau mal, das ist der, an den ich glaube, von dem habe ich diese Fähigkeit und diese Kraft bekommen, das auch wirklich so darzustellen. Ihr seht, dieses Feld ist riesig. Und der Mensch hat angefangen, diese Erde, die Gott für ihn gemacht hat, diese Erde zu bebauen und zu entwickeln. Das war sein Auftrag, haben wir ja hier so gelesen. Und das war paradiesisch. Es gab keinen Tod, es gab keine Vergänglichkeit. Doch wir alle kennen die Geschichte über den Sündenfall und alles, was da dran hängt. Der Mensch hat einmal die Entscheidung getroffen, sich gegen Gott zu entscheiden und zu entwickeln. Damit hat der Mensch eigentlich ja, fast alles verloren. Er hat sich damit von der Quelle des Lebens und von der Quelle der Kreativität abgeschnitten. Dann hat Gott gesagt, vorher schon gesagt, wenn du das tust, dann wirst du sterben. Gott hat dem Menschen nicht gesagt, du wirst tot sein. Das steht noch aus. Gott hat dem Menschen gesagt, du wirst sterben. Das heißt, alles, was bisher unvergänglich war, wird jetzt vergänglich. Alles wird vergänglich. Mein Leben wird vergänglich, meine Kreativität wird vergänglich, die Erde wird vergänglich, alles wird irgendwann vergänglich. Und etwas Entscheidendes trat auch noch ein. Der Mensch bekam ja, nachdem Gott ihm seinen Odem in seine Nase geblasen hat, den Geist Gottes. Diesen Geist, den hat ein anderer jetzt übernommen, der Fürst der Finsternis. Der Mensch ist seitdem vom Geist des Todes bestimmt, dem er nicht entfliehen kann. Das sehen wir leidvoll hier an jeder Krankenliste. Dennoch ist der Mensch hat Gott dem Menschen die Möglichkeit gegeben, und das ist das Wesen Gottes selber auch, wenn er Gericht hält, wenn er das ankündigt, was auch tatsächlich, wenn er das tut, was er angekündigt hat, dann öffnet gleichzeitig Gott auch immer eine Tür der Gnade. Und diese Tür der Gnade, die Gott geöffnet hat, als der Mensch das Paradies verlassen musste, ist, dass er nicht sofort tot war, sondern dass er noch eine begrenzte Lebenszeit hatte und dass er auch weiterhin kreativ sein konnte. Das tat der Mensch immer wieder. Und das beste Beispiel, das älteste Beispiel ist der Turmbau zu Babel. Das ist eine hohe kreative Leistung des Menschen außerhalb seiner intensiven Gottesbeziehung. Er hat ein Bauwerk entwickelt und das war gigantisch. Er hat dieses Bauwerk bis in den Himmel gebaut, um Gott vom Thron zu stoßen. Das war letztendlich der Sinn und Zweck dieses Bauwerks. Aber das alles kennen wir aus der Geschichte heraus, was oft unterschätzt wird und was wir Menschen so nicht gerne wahrhaben wollen. Der Mensch von sich aus konnte diese Trennung nicht überwinden, wieder zurück zu Gott. Das ist bis heute so. Der Mensch von sich aus kann diese Trennung nicht überwinden. Und das zeichnet sich dahin ab, dass jeder Mensch sterben muss. Gott aber, der nach wie vor eine tiefe Sehnsucht nach seinen Menschen hat, die er aus Liebe gebaut hat, und der Mensch eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach seinem Schöpfer hat, ist Gott immer wieder auf den Menschen zugegangen. Das heißt, der Mensch, auch nach dem Sündenfall, solange er auf dieser Erde lebte, auf viele dieser Menschen ist Gott zugegangen und der Mensch hatte da die Freiheit, wirklich wieder umzukehren. Tatsächlich erstmal in der alten Welt, aber nach seinem Sterben wieder in die himmlische Welt hinein. Das waren aber nur wenige. Und ganz krass war es bei der Geschichte mit Noah, da hatte Gott, ist durch die Erde gegangen, über die Erde gegangen, hat sich umgeschaut nach Menschen und hat auch Menschen gesucht und das haben sie auch gespürt. Aber nur ein, und dann hat Gott gesehen, es ist so elendig, die sind so bösartig, wie bösartig sie sind, das sehen wir heute in unseren Tagen ganz besonders, sind so bösartig und er fasste den Entschluss, die Menschheit wieder zu vernichten. Den Menschen, den ich gebaut habe, will ich komplett auslöschen. Eine Stelle in der Bibel, die mich ein Stück weit erschrocken hat. Und dann ist er nochmal über diese Erde gegangen und hat geschaut, welche Menschen denn seine Zuwendung auch tatsächlich ein Stück weit erwiderten. Und diese Erwiderung war die Sippe Noah. Das waren die Menschen. Und Gott gibt diesen Menschen nun die Möglichkeit, indem sie kreativ werden, eine Arche bauen, ein Schiff bauen, dem Gott die Quelle der Kreativität ist und der es auch schildert und der Mensch das umsetzt und sie bei der großen Flut als Einzige gerettet werden. Wir kennen dann die Geschichte, in der biblischen Geschichte dann über das Volk Israel und über Abraham und das ganze Volk Israel, das ganze Alte Testament. Das müsste man jetzt alles aufrollen, wie sich das entwickelt hat mit der kreativen Fähigkeit in den Menschen, wo nach wie vor die Quelle bei Gott liegt. Es ist zum Beispiel sehr beeindruckend, in welchen Einzelheiten Gott den alttestamentlichen Bundesvolk Israel, in welchen Einzelheiten er vorgibt, die Maßnahmen, wie denn der Tempel und die Bundeslade auszusehen und wie sie zu bauen sind. Das ist sehr beeindruckend, wenn man das liest über viele Kapitel. Gott gibt praktisch, der beschreibt jeden Nagel und jede Schraube und jedes Brett, wie sie es machen sollen. Und dabei hat er Menschen, Künstler ausgestattet, und so ist es wörtlich beschrieben in diesem Bild, Künstler, er sagt da, ich habe den Künstler ausgestattet mit seinen handwerklichen und mit seinen kreativen Fähigkeiten, das Ding zu bauen. Das ist Kreativität. Gott hat dem Menschen damals die Kraft gegeben, handwerkliche Kraft und die geistige Kraft, das so zu bauen und zu entwickeln, und hat ihm genau beschrieben, was er machen soll. Es ist wirklich genial. Das alles über das alttestamentliche Bundesvolk, und wir kennen die ganze Geschichte, und irgendwann ist das Volk, auch das Bundesvolk, leider immer wieder von Gott abgewichen, hat in seinem Herzen zu diesem Gott Abstand genommen und hat sich andere Götter gesucht. Das alte Spiel, das uns auch immer wieder belastet, hat auch da letztendlich dazu geführt, dass der Tempel und Jerusalem platt gemacht wurde, ungefähr 600 vor Christi, und dann eine große Gefangenschaft begann. Aber dann, 400 Jahre später, macht Gott etwas völlig Neues aus sich heraus. Er sagt, ich werde jetzt eine Wende einläuten für die ganze Menschheitsgeschichte. Ich werde etwas ganz Neues schaffen. So neu, dass der Mensch, das Paulus schreibt, es ist eine neue Schöpfung. Ich werde einen neuen Menschen bauen. Und diesen neuen Menschen bauen, diese neue Schöpfung, hat er begonnen mit dem Lebenswerk von seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen und hat uns diese Wesenszüge Gottes nochmal dargestellt. Und Jesus Christus hat besonders in seiner Sprache die Kreativität Gottes wiedergespiegelt. Und deswegen sagt man auch, dass wenn Jesus auftrat und gesprochen und geredet hat, dann hat man gespürt, dahinter ist eine große Quelle, ein lebendiger Gott, eine große Macht, die jetzt durch ihn redet. Kreativität. Und Jesus hat tatsächlich mit seinem Sühnetod und mit seinem Kreuzestod und mit seiner Auferstehung tatsächlich ein neues Universum geschaffen. Durch den Glauben an Jesus Christus wird tatsächlich dieser Geist in uns erneuert. Jesus Christus baut in uns, nimmt den Tod aus unserer Seele, schenkt uns neues Leben. Und er sagt dem Nikodemus, der sagt, wie kann ich denn ein neuer Mensch werden, sagt Jesus, aus Wasser und Geist. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir heute sind. Mit Wasser meint er sich als Person selber. Jesus Christus ist der Schlüssel für das neue Leben, ganz persönlich für jeden Einzelnen. Und mit diesem neuen Schlüssel, mit diesem Glauben an Jesus Christus, zieht auch der Heilige Geist, der neue Geist, den wir vorher so nicht mehr hatten, in den Menschen hinein. Und mit diesem Geist Gottes bekommen wir wieder die Urquelle der Kreativität Gottes in uns hineingelegt. Genial, oder? Wir haben wieder die alte schöpferische Kraft, die ursprünglich er in den Menschen durch seinen Boden hineingelegt hat, durch Jesus Christus wiedergefunden. Diese Kraft, diese schöpferische Kraft, diese Ideen aus Gedanken und aus Möglichkeiten etwas zu erschaffen, das ist schöpferische Kraft durch den Heiligen Geist. Die Quelle selber liegt nach wie vor bei dem lebendigen Gott. Jesus Christus öffnet uns die Tür. Er ist der Schlüssel, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kraft Gottes, der Heilige Geist, befähigt uns wieder ganz neu kreativ zu sein. Und das, was wir leben, was wir erleben und das, was wir ausbauen, deswegen ist Gemeinschaft unheimlich wichtig, dass man sich in der Gemeinschaft weiterentwickelt. Und in der Gemeinschaft, vor allen Dingen in unseren Tagen, Propheten entlarvt. Das geschieht in vielfältiger Weise. Und diese falschen Propheten unserer Zeit sind geschickter denn je. Schaut man in unsere Zeit hinein, dann sind wir seit einigen Jahren in unserer ganzen Welt von einem neuen Medium umgeben, in allen Lebensbereichen, die sogenannte digitale Welt oder die sogenannte künstliche Intelligenz. Das ist an ganz vielen Stellen ein Einfallstor, das dem Menschen sehr hilfreich ist. Diese Technik ist beeindruckend, genial, aber sie hat eben auch zwei Seiten. In vielen Verwaltungen, in vielen Bereichen sind diese technischen Geräte und diese Netzwerke und riesigen Computeranlagen sind hilfreich. Aber sie sind und bleiben tote Maschinen. Das sollten wir nicht vergessen. Auch wenn heute junge Leute praktisch ihr Handy als Partner haben, sollte man wissen, dass das eine tote Maschine ist, ein seelenloses Ding, das uns unendlich viel Informationen geben kann, aber für eine Kommunikation reicht es nicht. Und nicht wenige werden krank an der Seele, wenn sie so lange mit einer toten Maschine kommunizieren. Das soll nicht verteufeln. Wir sind auf diese Dinge angewiesen. Wir werden sie brauchen, aber wir werden Grenzen immer wieder aufzeichnen müssen. Und wir sollten es wissen, dass diese Maschine niemals ein Ersatz sein kann. Niemals ein Ersatz für Gemeinschaft zum Beispiel. Ganz intensiv wird das jetzt mit der sogenannten künstlichen Intelligenz. Bei der Intelligenz allein, die menschliche Intelligenz, wenn man sie sich genau anguckt, enthält ein großes Stück Kreativität, schöpferische Kraft. Die künstliche Intelligenz kann nichts schöpferisch machen. Schöpferisch etwas herstellen aus dem Nichts, aus der Fantasie, aus dem Geist etwas machen, kann eine Maschine nicht. Sie kann nur mit unvorstellbarer Geschwindigkeit und mit Millionen von Datenbanken etwas zusammensetzen, das uns beeindruckt. Und sagen, das könnte eine Lösung sein. Kann sein. Aber da drin ist eine große Gefahr. Und die liegt darin, dass mittlerweile eine ganze Reihe von Entscheidungsträgern, also von wichtigen Menschen, wichtigen Persönlichkeiten, ihre Entscheidungen von den Entscheidungen dieser Maschinen abhängig machen. Dadurch entstehen moderne falsche Propheten. Und wir werden immer wieder brauchen, einmal die Nähe zu Jesus Christus. Die Nähe zu Jesus Christus, dass immer wieder die persönliche Auseinandersetzung mit meinem Erlöser, die Gemeinschaft, immer wieder das gemeinsame Bereden über Dinge, die mich bewegen, besonders eben da auch, was in meinem Geist los ist, ist notwendig, um da und dann miteinander zu erforschen, sind das Informationen, die gut sind oder die nicht gut sind. Wir haben einen großen Schutz und dieser große Schutz bleibt bis heute Jesus Christus. Und er ist mit dem lebendigen Gott und wir sollten uns vielleicht mal auch über diese, ja, es wird immer wieder darüber geredet, mit wem bete ich denn eigentlich? Bete ich mit Jesus Christus oder bete ich mit Gott oder kann ich den Heiligen Geist anbeten? Alle diese Fragen bewegen uns in unseren Tagen auch, wobei wir konsequent sein sollten. Die Konsequenz liegt darin, dass unser lebendiger Gott ein dreieiniger Gott ist. Und wenn Gott ein dreieiniger Gott ist, dann kann ich, wenn ich das konsequent denke, nicht nur mit Jesus reden. Denn wenn ich mit Jesus rede, werde ich natürlich bei dem dreieinigen Gott auch mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist reden. Rede ich mit dem Vater, da die drei untrennbar sind, rede ich also auch mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Bei dem Heiligen Geist direkt anzubeten, besteht eine Gefahr. Das gibt die Bibel auch her. Es gibt Gruppierungen auch, gerade in unseren Tagen, die sich sehr auf den Heiligen Geist konzentrieren, auch in ihren Gottesdiensten, sehr emotional werden und dabei ein Stück weit den Sohn und den Vater ein Stück weit außen vor lassen. Dann besteht die Gefahr, dass wirklich da ein falscher Geist Einzug erhält. Das besteht die Gefahr. Konsequenterweise sollten wir in der Zukunft vielleicht mal gemeinsam darüber nachdenken, dass wenn wir in unseren Tagen mit unserem lebendigen Gott reden und ihn anbeten, die Alten haben das schon mal gemacht, die Alten sind hingegangen und haben gesagt, wenn wir in der Gebetsstunde gesessen haben, unser Vater im Himmel durch Jesus Christus, unserem Herrn, so haben sie das Gebet immer begonnen. Und konsequenterweise müssten wir sagen, um es auch von den anderen abzuheben, unser Vater im Himmel durch Jesus Christus, unserem Herrn, gewirkt durch den Heiligen Geist. Dann ist es eindeutig. Es ist eindeutig, mit wem wir es tun, mit welchem Geist und an welchem Gott wir glauben. Und dann, wenn wir das intensivieren, dann wird es deutlich. Es gibt eine interessante Geschichte, nur das ist an dieser Stelle nur ein Hinweis. Dieses Thema werden wir sicherlich auch nochmal gemeinsam bereden können. In unseren Tagen taucht immer die Frage auf, wie kann ich denn diese Geister unterscheiden? Spricht derjenige nun wirklich aus dem Geist Gottes oder spricht er aus einem anderen Geist? Es gibt da viele Stellen in der Bibel, eine der markantesten Stellen ist so dargestellt, Jesus Christus, so wird gesagt, an ihm scheiden sich die Geister, das sagt man nicht umsonst. Es steht geschrieben in 1. Johannes 4, wo wir vielleicht jeder sich nochmal Gedanken darüber machen sollte und wo wir gemeinsam darüber reden sollten, steht geschrieben 1. Johannes 4 von Vers 1 an. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in dieser Welt. Der Geist Gottes ist der, der uns die Kreativität, die schöpferische Kraft gibt, mit der wir heute diesen lebendigen Gott in der Gemeinde und in der Welt widerspiegeln können. Immer mit dem Hinweis, dass wenn wir ein gutes Zeugnis ablegen, dass wir es zur Ehre Gottes tun. Dass wir nicht als Person, als die Helden dastehen. Wir leben von Gott, wir leben für Gott und wir leben mit Gott. Jesus Christus ist der Schlüssel unserer Erlösung und er ist das Ziel allen unseres Denkens.